Hallo und herzlich willkommen zu Fupalava im neuen Gewand, die zweite Folge davon. Mein Name ist Markus Becker und mir gegenüber sitzt einmal mehr unser Redaktionsleiter von Fupa Niederrhein, André Nückel. Moin André.
Hallo liebe Fupaner, hallo Markus.
Ja genau, und üblicher Ablauf beziehungsweise den wir uns jetzt angestammt haben seit der vergangenen Folge. Und zwar gehen wir zuerst in einen kurzen Newsflash und steigen dann ein ins Thema der Woche. Das ist in dieser oder ist heute die Oberliga Niederrhein. Und danach geht es in die Thesen beziehungsweise die These der Woche. Wir schauen uns den SC Union Nettetal an. Und je nachdem, wie wir die Klassenerhaltschancen noch einschätzen. Und das Ganze runden wir noch ab mit den Spielen der Woche und ein paar Gewinnspielen am Ende. Ne? Denn freut euch, denn diesmal gibt es noch ein bisschen mehr zu gewinnen als in der vergangenen Woche. Und zwar 50 Euro von Ulsport, ein 50-Euro-Gutschein. Genau, und ja, wir fangen einfach an mit dem
Newsflash.
Und zwar mit großen Trainer-News. Es fängt an mit Marcel Winkens vom VfL Jüchen-Garzweiler. Das ist der Tabellenführer in der Landesliga 1. Winkens hatte unter der Woche angekündigt, dass er ab Sommer von seinem Amt zurücktritt. Sagte im Zuge dessen bei den Kollegen von der RP: Ich habe das Gefühl, dass für mich in Jüchen nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Geht meiner Meinung nach ein bisschen einher mit vielen anderen Personalien, die wir im Verlauf der Saison hatten. Unter anderem war ja da Daniel Beine von Viktoria Goch, Javier Garcia-Dines, SV Biemenhorst oder auch, hatte ich vorhin kurz erwähnt, Nettetal mit Andy Schwan. Inzwischen ist da ja Kemal Kutsch im Amt. Und bei vielen dort ist einfach der Fall, dass sie sich erhoffen, dass mit dem Rücktritt einfach ein neuer Impuls durch die Mannschaft geht. Und genau dies kann man anhand der Aussagen von Winkens auch erwarten, obwohl Jüchen aktuell auf der Tabellenspitze steht und mit guten Chancen auf den Aufstieg in die Oberliga steht.
Ich finde es relativ überraschend, denn Jüchen ist jetzt, wie du schon sagst, Tabellenführer, hat sehr gute Chancen auf die Oberliga, hat aber auch noch mindestens zwei Vereine mit dem FC Kosovo und dem FC Remscheid im Nacken sitzen. Da ist also noch lange nicht alles sicher. Und der Zeitpunkt ist halt auch immer so eine Sache. Javier Dines von Biemenhorst hat seine Entscheidung ja vor Weihnachten kundgetan. Mhm. Die sind ja schon in die Oberliga aufgestiegen, haben ja den Durchmarsch von der Bezirksliga über die Landesliga in die Oberliga geschafft. Und meiner Meinung nach ist das jetzt eventuell nicht der optimale Zeitpunkt, weil jetzt gehen die ganzen Gespräche los, bleiben die Spieler, wer kommt dazu? Klar, im Hintergrund laufen garantiert schon Trainergespräche, aber wenn es da Tendenzen schon vor einigen Wochen gegeben hätte, hätte ich das deutlich sinnvoller gefunden als jetzt. Kann auch sein, dass es gerade erst an die Öffentlichkeit gedrungen ist, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Aber bin mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Mannschaft haben könnte. Nichtsdestotrotz, Marcel Winkens ist ein Trainer, der Begehrlichkeiten auch jenseits der Landesliga wecken wird. Und das würde mich nicht wundern, wenn er dann in der kommenden Saison eventuell auf seine alte Liebe trifft.
Als Oberliga. Also auf seine alte Liebe trifft, ja. Das meinst du.
Okay. Ja, genau, dass er quasi als eventuell neuer Oberliga-Trainer gegen Jüchen spielt, in der Oberliga Niederrhein.
Das fände ich durchaus interessant. Hast du da vielleicht schon irgendwen im Blick, der es dann am Ende sein könnte?
Gute Frage. Ich meine, die Frage ist halt jetzt auch, was bei Vereinen wie Ratingen etc. passiert. Mhm. Da gab es ja in dieser Saison schon den Trainerwechsel. Sie laufen den eigenen Ambitionen hinterher. Da gibt es ja schon noch ein, zwei weitere Beispiele in der Kategorie. Marcel Winkens hat gezeigt, dass er nachhaltig was aufbauen kann, dass er auch mit Rückschlägen umgehen kann, weil Jüchen ist zweimal quasi an Büderich in Anführungszeichen gescheitert. Büderich ist in der Bezirksliga vor denen Meister geworden, in der Landesliga vor denen Meister geworden. Und das würde mich in der Folge halt nicht wundern, dass er diese Resilienz hat, auch in der Oberliga was aufzubauen. Und entsprechend, das vielleicht so eine Idee, war klar, da gab es halt zuletzt einen Trainerwechsel in Ratingen. Wer weiß, wie es in Hilden weitergeht, wobei Tim Schneider leistet auch schon seit vielen Jahren eine gute Arbeit. Aber ja, mal schauen.
Finde ich auch interessant. Vielleicht auch ist der erste FC Kleve eine Variante. Der ist aktuell im Abstiegskampf und mal sehen, wie es dort endet. Natürlich auch Nettetal, je nachdem, wie sich das dann wie das dort ausgeht mit Kemal Kutsch und dem Abstiegskampf. Aber dann sprechen wir vielleicht auch wieder mit einem zweiten Engagement in der Landesliga, je nachdem. Genau. Das wird sich dann herausstellen. Anhand der Aussagen, die er aktuell geleistet hat, lässt sich noch nicht erkennen, ob er dann wirklich ab Sommer direkt eine neue Aufgabe antritt. Bei Garcia-Dines war es, so wie ich das vernommen habe, der Fall, dass er sich zumindest noch ein bisschen Zeit lassen wollen würde für eine kommende Station. Aber für Winken spricht natürlich auch eigentlich grundsätzlich nichts dagegen. Aber wir machen direkt weiter mit dem nächsten Thema und bleiben auch entsprechend in der Landesliga 1. Und zwar gehen wir auf die Holzheimer SG. Und zwar ursprünglich gestartet oder gehandelt als einer der großen Meisterschaftsfavoriten, hatten entsprechend ja im Sommer extrem viel investiert. Natürlich auch medienwirksam große Namen eingekauft vor Saisonbeginn. Da waren unter anderem dann Mike Odenthal, OS Ayan und so weiter. Ist dann auch relativ stockend gestartet mit einigen, sag ich mal, Fehlleistungen unter den Erwartungen. Und jetzt am Wochenende hatte man eigentlich sich erhofft, zumindest in vereinsintern bei der HSG, dass man im Topspiel gegen den FC Remscheid sich noch ein bisschen weiter nach oben arbeitet und dann auch noch einen direkten Konkurrenten hinter sich lässt. Aber daraus wurde nichts. Es endete 3-5 bei der Holzheimer SG, sprich Heimniederlage. Wir waren auch mit FUPA und unserem Kollegen Sascha Köppen vor Ort. Könnt ihr euch gerne die Highlights bei FUPA TV anschauen. Und ja, jetzt ist inzwischen die HSG 9 Punkte hinter Platz 2, 12 Punkte hinter Platz 1, also Jüchen. Und man könnte fast sagen, die Aufstiegschancen sind dann in weite Ferne gerückt. Was denkst du?
Ich bin überrascht, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil der Kader, ja, ich kann mich noch an die Aussage von Simon Büttenbach erinnern, Sportdirektor von der Holzheimer SG. Er sagte irgendwann im Sommer, wir möchten gerne mit einem Oberliga-Kader in die Oberliga aufsteigen, um halt dann da nicht den nächsten Neuaufbau starten zu müssen. Mhm. Und wenn du dir jetzt den Kader der vergangenen Spieler anschaust, gestern gab es beispielsweise, also am Mittwoch, gab es eine 4-5 Pleite im Pokalhalbfinale gegen den 1. FC Grevenbruch Süd. Mhm. Aber auch schon gegen Remscheid haben einige bekannte Spieler gefehlt, standen nicht im Kader. Ein Mike Odenthal saß jetzt, glaube ich, ein oder zwei Mal auf der Bank. Da scheint es also aktuell einen personellen Aderlass zu geben. Und wir wissen es selbst, einen Aufstieg kannst du nicht planen. Du kannst alles dafür tun, dass du bis zum Ende eine Chance hast. Aber es gibt halt Faktoren, die, ja, deinen Lauf halt brechen können. Verletzungspech gehört da in vorderster Stelle dazu. Das scheint hier auch irgendwo eine Rolle zu spielen. Und Holzim hat ja auch schon im Oktober, November die Reißleine gezogen nach einem verkorksten Saisonstart, hat den Trainer gewechselt. Mhm. Und entsprechend haben sie ja jetzt schon alles versucht, um halt den Umschwung zu schaffen. Und meiner Meinung nach, ja, wird das jetzt eine Saison im besten Fall eine Top 4 werden, hinter den eigenen Ansprüchen. Und dann bleibt abzuwarten, was da im Sommer passiert. Ob es da einen erneuten Umbruch gibt mit vielen prominenten Namen oder aber ob man sagt, okay, dieses Jahr meine ich jetzt nicht unser Jahr, wir wollen auf dem aktuellen Kader aufbauen, gezielt nochmal nachlegen und dann nochmal oben angreifen.
Zu Saisonbeginn hatte ich ja auch schon mal mit den Verantwortlichen von der HSG gesprochen, damals noch im alten Format von Fupalava. Unter anderem hatte man dort dann verlautbaren lassen, dass man eigentlich jedes Jahr so einen gewissen Umbruch startet und diesen dann einfach nur sozusagen selbst initiiert hat mit den Spielern, die man dann gerne hätte, die dann den Kader dann auch qualitativ aufwerten sollten. Ist auch eigentlich unbestreitbar der Fall, dass die Holzheimer SG wahrscheinlich auf dem Papier den besten Kader der Liga hat. Das eine Rädchen hat nicht in das andere gegriffen über den ganzen Saisonverlauf. Zwischenzeitlich gab es dann jetzt wieder eine gute Phase, hat dann auch noch mal in die Zeit der Hallenstadtmeisterschaft gegriffen, wo man dann unter anderem in Masters in Dülken oder auch bei der Kreismeisterschaft in Grevenbruch eine gute Rolle gut abgeschnitten hat. Und dann hat man halt gehofft, dass man irgendwo diesen Run mitnehmen kann in die Rückrunde. Ist halt, wie gesagt, nicht so gelaufen, wie man sich das erhofft hat. Aber diese ganz offensiven Ankündigungen, was den Aufstieg angeht, die hat man jetzt seit dem Trainerwechsel zu Jesko Neumann, hat man auch gar nicht mehr so geäußert. Also man ist sich darüber bewusst bei der HSG, dass es jetzt, vor allem jetzt, eine absolute Mammutaufgabe wird, nochmal das Ruder rumzureißen und nach den Erwartungen eine Saison abzuhalten. Wir machen gerne weiter mit dem nächsten Thema und zwar die Überleitung habe ich nicht so drauf wie André in der vergangenen Woche, aber das lässt sich noch verbessern. Es geht nämlich weiter nach Velbert und zwar dort in die B-Liga zum TSV Neviges Engizek. Und zwar, das Thema ist relativ schwierig ein bisschen zusammenzufassen. Das Wichtigste, was daraus resultiert, ist, dass der Verein jetzt mit allen seinen drei Seniorenmannschaften zurückgezogen ist. Aber das Ganze hat einen gewissen Rattenschwanz, wenn man so will. Und zwar wurde das verursacht dadurch, dass die Stadt Velbert dem Verein verboten hat, den angestammten Platz zu nutzen. Und das wurde verursacht dadurch, dass Engizek über den Saisonverlauf immer wieder so, genau. Also, Unter anderem hat man dann oder wurde über die Stadt Velbert dann bekannt, dass das Vereinsgebäude nach Benutzung nicht ordnungsgemäß hinterlassen haben soll. Der Verein hat das natürlich bestritten, im Zuge dessen auch öffentlich gegenüber der WAZ vor allem kamen da einige Berichte. Und jetzt kam dann die Konsequenz, sprich der Verein wurde ausgeschlossen von der Nutzung des Spielfeldes. Engizek hatte auch in der Vergangenheit relativ schlechte Schlagzeilen geschrieben bei der Hallenstadtmeisterschaft im Vorjahr, sprich wir sprechen von dem Jahr 2023. Dort gab es handgreifliche Tumulte mit Spielern und Zuschauern. Einige Zuschauer wurden handgreiflich, die Engizek zugeschrieben sind. Und im Zuge dessen war auch der Stadtsportbund nicht mehr so gut auf Engizek als Verein zusprechen. Und ich hatte auch mit Fares Platte gesprochen vom Stadtsportbund bei der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft, sprich 2024. Der hat mir erklärt, warum der Ausschluss von Engizek dort, er meinte dort, ich zitiere, wir reden hier von gravierenden Vorfällen und wenn er nach mehreren Spielabbrüchen seit Saisonbeginn und den Hinweis vom Kreis auf seine Zuschauer einzuwirken nicht Folge geleistet wird, haben wir für uns gesagt, dass wir in diesem Jahr Engizek ausschließen. Heißt, es ist eine ganze Geschichte, die um den Verein herrscht und die jetzt im Zuge dessen einfach zum Ausschluss des Vereins von der Nutzung des Feldes sowie des Rücktrittes aller drei Vereine resultiert hat.
Kurzum, wer sich nicht an die Spielregeln hält, muss damit rechten Konsequenzen zu tragen. Und das ist jetzt hier quasi geschehen. Ich bin da jetzt nicht so groß im Thema drin, aber es klingt ja schon scheinbar so, als hätte es da gleich mehrere Vorfälle gegeben. Und wenn die Stadt dann als Halter des Platzes sich dazu entscheidet, als Denkzettel zu sagen, hier dürft ihr nicht mehr spielen, dann ist das so. Und wo wir gerade über Vereine vor dem Aussprechen, will ich noch kurz einen Hinweis geben. Wir haben am Mittwoch eine Sonderfolge veröffentlicht unseres Regionalliga-Podcasts. Erstklassig, viertklassig, da geht es darum, dass Türkspor Dortmund aus der Regionalliga West zurückgezogen hat. Haben da in rund, lass mich nicht lügen, 20, 25 Minuten das ganze Thema aufgedröselt. Es geht um Punktabzüge für alle Mannschaften, es geht um Wettbewerbsverzerrung, es geht darum, dass auch schon die ersten Kritik an dieser Entscheidung geäußert haben, denn die Verantwortlichen von Türkspor Dortmund haben schon teilweise fadenscheinige Begründungen angegeben. Denn unter anderem soll die fehlende, schlechte Körpersprache der Spieler auch ein Grund gewesen sein, warum die Mannschaft jetzt aus der Regionalliga West zurückgezogen wurde. Das ist halt so ein Novum.
Ja, also ich fand die Reaktion halt hätte man das besser handhaben können seitens des Vereines. Das Ganze schien in der Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, war ja in erster Linie an den Verein und wurde dann veröffentlicht an die Medien. Das Ganze schien, ich will nicht sagen improvisiert, aber das Ganze schien so ein bisschen überstürzt. Vor allem in der Art und Weise, wie man das dann den eigenen Spielern darstellt, dass dann zuerst die eigene Leistung in den vergangenen Wochen, die fehlende Körpersprache und so weiter als Gründe für den Rückzug eines Regionalliga-Vereins, denn das muss man ja in dem Zuge auf jeden Fall betonen, eines Profivereins genannt wird, finde ich dann schon fragwürdig mindestens.
Kurzum kann man sagen, es wirkte so, als hätte man nach dem 0-7 in Paderborn auf die Tabelle geschaut, registriert, okay, mit 9 Punkten werden wir eh nicht mehr die Klasse halten.
Ja.
Finanziell sieht es sowieso eher schwierig bei uns aus. Also schmeißen wir die Flinte ins Korn.
Ja, und die Reaktion innerhalb der Liga war negativ, kann man auf jeden Fall schon so zusammenfassen. Wir haben auf FUPA auch den einen oder anderen Artikel schon zu dem Thema, unter anderem, ich meine, der kam jetzt auch von dir, dass jetzt drei Trainer darauf reagiert haben. Unter anderem war das Jens Langenecke von Fortuna Düsseldorf 2. Dann hatten wir auch Dietmar Hirsch vom MSV Duisburg, dem Regionalliga-Spitzenreiter, und auch Sascha Mölders vom SC Wiedenbrück. Die drei haben alle darauf reagiert und alle haben ihren Unmut geäußert zu der Sachlage.
Sie waren not amused. Anders als die Kreisliga-Mannschaften des SV Issen und des SV Sevelen haben vergangen. Du lachst schon wieder. Ja, denn der SV Issum und der SV Sevelin waren extrem amused, denn sie spielten in der Kreisliga Arklevergeldern vor sagenhaften 870 Zuschauern. Markus, du bist selbst Kreisligaspieler, kannst du dich mal an eine ähnliche, vergleichbare Kulisse erinnern?
Also, ich müsste sagen, dass das zuschauerstärkste Spiel, bei dem ich auf dem Platz gestanden habe, kann nicht 200 oder 300 Zuschauer überschritten haben. Vielleicht 400, aber 870, davon kann ich wahrscheinlich nur träumen.
Ja, ich denke auch, dass es, wenn wir beide gehören zum glorreichen Beligisten SG Neffeltal im Kreis Düren und wir haben ein Derby entweder gegen Fettweiß oder gegen Nörvenich und da kann ich mich auch schon an zumindestens Spiele erinnern, in denen das ganze Stankett besetzt war, aber auch nur seitlich und nicht hinterm Tor, deswegen so eine Kulisse, vor der haben wir noch nie gespielt, deswegen war es ein ganz besonderes Ereignis, wenn sozusagen das ganze Dorf zusammenkommt, um halt mitzufiebern. Am Ende ist das Spiel für Issum nicht ganz so verlaufen wie erhofft. Es endete mit 2-5 aus Sicht des Abstiegskandidaten gegen Sevelen, die verdient am Ende auch gewonnen haben. Zur Pause stand es 2-2. Aber meiner Meinung nach sind am Ende alle Spieler Gewinner gewesen, denn einmal vor so einer Kulisse zu spielen, ist schon imposant.
Finde ich auch und hätte ich auch auf jeden Fall nicht erwartet anhand der Tabellenkonstellation. Und ich weiß jetzt nicht, ob das war ja in Issum, ne?
Issum, genau.
Genau, ob der Verein grundsätzlich immer vor so einer Kulisse spielt.
Wir können gerne mal kurz eine Live-Recherche machen, denn auf Hupa führen wir ja auch bekanntlich die Zuschauerzahlen. Die Kreisliga A Klevegeldern gehört schon zu den Ligen, die ein bisschen mehr Zuschauer haben. Und der SV Issum ist in der Tat die Nummer 1.
Mit Abstand?
Nee, nicht mit Abstand. Sie haben durchschnittlich knapp 200 Zuschauer und belegen jetzt Platz 1, aber auch wegen dieses Spiels. Ja. Und wer ist auf Platz 2?
Wese, würde ich sagen.
Nee, der SV Sevelen, der direkte Gegner.
Okay.
Und auf Platz 3 liegt der TSV Weeze als Tabellenführer dieser Liga. Und wo wir gerade schon einmal dabei sind, der SV Strahlen, ehemaliger Oberliga-Primus und Regionalliga-Aushängeschild vom Niederrhein, ist ja mittlerweile in der Kreisliga A Klevegeldern angekommen, ist sicherlich auch ein interessantes Thema für die kommenden Wochen. Strahlen belegt hier Platz 11 mit insgesamt 680 Zuschauern in der gesamten Saison.
Eieiei, okay.
Damit schneiden sie aber deutlich besser ab als in der aktuellen Tabelle, denn da sieht es danach aus, als würde Strahlen als Tabellenvorletzter absteigen in die Kreisliga B.
Geht ja auch sehr oft einher, dass einfach der sportliche Erfolg dann auch mehr Zuschauer anlockt, vor allem dann auf Niveau der Kreisliga bzw. Bezirksliga dann auch, dass dann einfach Zuschauer nicht wirklich Lust haben, sich ein niedrigklassiges Spiel anzuschauen, vor allem wenn wir dann von der A-Liga sprechen.
Genau, und Zuschauer, es tut mir leid, ich kann da nichts für, sind jetzt auch bei der letzten News des Tages oder der Woche ein entscheidender Faktor, zumindest meiner Meinung nach. Und zwar geht es darum, dass die Spieler André Rieger vom SV Scherpenberg und Markus Esko vom FC Gütersloh aus der Regionalliga West nicht mehr Teil ihrer Mannschaft sind. Denn beide Spieler haben sich dazu entschieden, Teil der Icon League zu werden. Die Icon League ist so ja das Pendant zur Baller League, nur dass da die Gründerväter Elias Nährlich und Toni Kroos heißen. Dort wird auch ebenfalls montags gespielt, genau wie in der Baller League. Die Jungs treffen sich dort in Düsseldorf, meine ich, findet das Ganze statt. Und die Vereine haben ganz klar gesagt, so Doppelbelastung ist einerseits zu viel im Falle von Scherpenberg. Und im Falle von Gütersloh sieht es sogar so aus, dass der Verein gesagt hat, wir spielen in einer Profiliga. Die Regionalliga ist eine Profiliga. Und da hast du dich entweder an den Vertrag zu halten oder du musst gehen.
Und wofür hat er sich entschieden? Natürlich für die Icon League.
Genau. Und wir haben schon vergangene Woche über das Thema gesprochen, haben diese Folgen, die jetzt eingetreten sind, schon leicht angerissen.
Damals über Timo Braun vom FC Wegberg Beek.
Genau. Bei dem gab es schon mal ein ähnliches Szenario. Am Ende haben sich da die Gemüter beruhigt. Wieso entscheidet man sich für so ein neues Hallenformat und gegen seinen Verein? Das ist ein schwieriges Thema meiner Meinung nach.
Vermutlich eine finanzielle Entscheidung. Kann man jetzt nur mutmaßen, aber was anderes liegt ja wohl kaum nah, oder?
Beide Spieler waren Vertragsspieler und der Kollege aus der Regionalliga dürfte noch ein paar Euronen mehr verdient haben als der Landesligaspieler. Und
wird dann aber auch bei der Icon League mehr verdienen.
Ne? Wird wahrscheinlich bei der Icon League tendenziell mehr verdienen, ja, da stimme ich dir bei, da stimme ich dir zu. Das Ding ist aber halt auch, die spielen halt von März bis Mai. Du hast, meine ich, 13 Spieltage plus ein Finalturnier und das ist halt ein sehr überschaubarer Rahmen. Und vor allem durch diese Entscheidung zugunsten der Icon League werden auch zukünftige Vereine abgeschreckt sein, diese Spiele unter Vertrag zu nehmen oder aber achten ganz genau darauf, eine entsprechende Klausel in den Vertrag zu bauen.
Ja, wahrscheinlich eher Letzteres, denn ja. Man kann ja da nicht die Qualität des Spielers sozusagen absprechen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Mal sehen, ob es jetzt noch weitere Spieler gibt, die genau diesen Weg gehen, sich für die jeweilige Border League, Icon League oder was auch immer entscheiden und dann gegen den Vereinsfußball. Könnte dann natürlich dann negative Folgen grundsätzlich für unseren Amateurfußball, unseren Geliebten haben hier.
Generell ist es so, die Icon League und Border League machen ja scheinbar schon irgendwo etwas richtig, indem sie es halt schaffen, montags jeweils über 100.000 Zuschauer oder hunderttausende Zuschauer vor die Bildschirme zu ziehen.
Auf Twitch, ja.
Auf Twitch, auf, ich glaube, Join etc. Wir müssen jetzt auch hier nicht zu viel Werbung machen, denn das ist ja alles unbezahlt. Jedenfalls, sie machen irgendwas richtig, um halt die junge Zielgruppe an Land zu ziehen. Und das ist halt etwas, was Fußballvereins zunehmend schwieriger fällt. Mhm. Und ich schätze mal, es wird da halt auch demnächst einen Dialog geben. Denn es kann halt nicht im Interesse der Verantwortlichen sein, dass die Spieler halt immer zu diesem Hallenformat gehen, das eigene Team im Stich lassen. Weil wenn jetzt es diese beiden Vorreiter in Anführungszeichen gibt, es gab ja auch schon im letzten Jahr ein paar Kandidaten dafür, die halt einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben, wird es halt mehr und mehr Nachahmer geben. Und das ist halt nicht zukunftsträchtig.
Aber was für Optionen hast du dann, beziehungsweise in der Diskussion zwischen Verein und dann beispielsweise der Baller League, was für ein Schluss kannst du machen, denn es gibt ja quasi keine andere Option. Das, was man jetzt aktuell gewählt hat mit dem Spieltag am Montag, ist vielleicht schon die beste Variante, die sich ergibt. Man kann meinetwegen auch den Spieltag auf Mittwoch setzen, aber das ist jetzt auch nicht wirklich im Sinne der Vereine.
Der Montag als Spieltag ist die einzige Option, die sie halt haben, weil an den ganzen restlichen Tagen ist halt Profifußball oder Amateurfußball halt auch. Mhm. Und klar, die Vereine können halt jetzt sagen, wir schließen uns zusammen, bilden irgendeine Fraktion und sagen halt, unsere Spieler dürfen nicht an diesen Events teilnehmen. Und dann halt abzuwarten, wie es halt weitergeht. Dann hast du halt entweder die Wahl, Fußball-Influencer zu werden. Der Markt könnte sich dann aber halt schnell sättigen.
Ja.
Oder aber du sagst halt, okay, ich will trotzdem bei diesen Formaten mitmachen, werde dafür aber dann auch in Kauf nehmen, dass sich die Chancen auf meinen sportlichen Aufstieg, den es halt nur draußen auf Naturplatz geben kann, halt verschlechtern. Gut, dann denke ich mal, haben wir jetzt recht ausführlich über die aktuellen News der Woche gesprochen und können uns jetzt dem Thema der Woche widmen. Das Thema der Woche. Ist die Oberliga Niederrhein? Das Aushängeschild sozusagen des Fußballverbands Niederrhein genießt in dieser Woche unsere Priorität und Aufmerksamkeit. Ich meine, wir haben jetzt auch schon vergangene Woche ein bisschen ausführlicher über den SC St. Tönnies gesprochen, als damaliger Überraschungstabellenführer. Spoiler, sie sind es nicht mehr ganz. Es hat sich nämlich am vergangenen Wochenende eine Menge getan. Mittlerweile können wir sagen, dass rund 5 Mannschaften noch mehr oder weniger gute Chancen auf die Regionalliga haben. Das ist einerseits eine spannende Entwicklung. Ebenso lohnt sich der Blick auf den Tabellenkeller. Denn hier gibt es gleich diverse spannende mögliche
Konstellationen,
genau. Danke, dass du mir geholfen hast. Da war ich wieder zu sehr auf Übergänge fokussiert. Mhm. Und wir wollen auch mal eine kleine Prognose wagen, denn unser Kollege Marcel Eichholz hat ein Gedankenexperiment vollzogen und nachgeschaut, wie denn so die Oberliga in der kommenden Saison aussehen könnte. Und das ist alles auch relativ realistisch. In diesem Fall, gucken wir zuerst nach oben, weil da spielt meistens die Musik. Die Spielvereinigung Schonnebeck, die auch schon seit Monaten oder relativ oft in den vergangenen Monaten oben gestanden hat, sah ja auch mal zwischenzeitlich so wie ein Durchmarschierer aus. Wenn wir, wann war das, Ende September, Anfang Oktober zurückdenken, dann hätte ich jetzt niemals gedacht, dass es nochmal so eng werden könnte.
Da gab es ja auch teilweise so einen Lauf mit, lass mich nicht lügen, so 15 Tore in einer Woche oder noch mehr. Da gab es dieses 7:0 gegen den Mühleheimer FC und das 8:1 gegen die Sportfreunde Baumberg aufeinanderfolgend. Und Arne Wessels und Conor Tönnies schienen quasi unaufhaltsam, sind sie eigentlich nach wie vor. Aber das Ganze hat sich ein bisschen besser eintariert. Und ja, wie du schon gesagt hattest, zwischen 1 und 5 gibt es nur 6 Punkte Unterschied zwischen Schonnebeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen. Heißt, jeder hat da noch Chancen.
Genau, dazu gehören auch noch St. Tönnies, wie gesagt, Velbert und der VfB Homberg. Mhm. Der vergangene Saison, meine ich, das beste Rückrundenteam war. Also Stefan Jansen weiß, wie er seine Truppe einstellen muss, um am Ende nochmal Gas zu geben. Deswegen Schonnebeck, St. Tönnies sind punktgleich mit 48 Punkten, Velbert und Homberg haben jeweils 44 Punkte und minimal abgeschlagen ist der ETB Schwarz-Weiß Essen mit 42 Punkten, der aktuell auf Trainersuche ist und eventuell Marcel Winkens, wer weiß.
Ja.
Könnte auch das eine Option werden. Credits dann gerne an uns. Markus, wenn du auf die Tabelle schaust, wir haben jetzt fast wöchentlich einen Führungswechsel. Gerade die ersten 3 Schonnebecks, St. Tönnies und Velbert haben in den letzten 4 Wochen jeweils schon oben gestanden. Wenn du dich jetzt festlegen müsstest, wer geht hoch?
Also, ich habe Ja, bei der steilen These, die wir um die Jahreswende gemacht haben, habe ich gesagt, dass die Spielvereinigung Schonnebeck nicht aufsteigt. Im Zuge dessen habe ich auch erwähnt, weil es damals nach einem Zweikampf aussah, habe ich gesagt, dass die SSVG aufsteigt. Und ich kann jetzt eigentlich nicht, wie viele Wochen danach, einfach von meiner Meinung umsteigen, obwohl es ja aktuell nicht so gut aussieht um die SSVG. Hat aber noch ein paar Gründe dafür. Darauf gehen wir ein bisschen später nochmal ein. Ja, aktuell würde ich wahrscheinlich trotzdem auf Schonnebeck tippen. St. Tönes könnten vielleicht am Ende die Körner ausgehen. Und die reine Feuerpower liegt dann meiner Meinung nach dann im direkten Vergleich dann eher bei Schonnebeck. Aber kann natürlich falsch liegen.
Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher. Glaube aber, dass die SSVG Velbert aufgrund ihres enormen Verletzungspechs am Ende halt ja, das Nachsehen haben wird. Kann mir auch vorstellen, dass Schonnebeck aufgrund der eigenen Jugend Schwierigkeiten haben wird, vielleicht in ein, zwei Schlüsselspielen die Spiele zu gewinnen. Hat man ja jetzt auch gesehen, beispielsweise das Heimspiel gegen Velbert ging ja verloren, trotz Führung meiner Meinung nach.
Ja, du bist zwischenzeitlich
Führung, ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein Zweikampf zwischen St. Tönes und VfB Homberg wird. St. Tönes mischt oben mit, schon also auch komplett verdientermaßen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Homberg als Tabellenführer diese Situation ganz gerne hat, nicht komplett im Fokus zu stehen, sondern hier und da immer wieder die Nadelstiche zu setzen. Und Homberg müsste auch noch gegen alle Teams von oben spielen. Deswegen kann ich mir vorstellen, mit Siegen in direkten Duellen einem fitten Kader, einem Unterschiedsspieler Luca Thyssen, dass da halt, ja, dass es da extrem spannend werden könnte. Ich schaue mal eben nach, ob wir eventuell spannende Konstellationen am letzten Spieltag haben. Genau, da spielt zum Beispiel der VfB Homberg gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. Das könnte, je nachdem wie die Saison läuft, ein Schlüsselspiel werden. Drei Wochen vorher gibt es auch noch das Duell gegen St. Tönes. Dann auch noch gegen Velbert, also da ist noch so viel geboten. Jetzt eine Prognose abzugeben ist schwierig, aber irgendwie, gerade wenn du mich jetzt in dieser Sekunde festnageln müsstest, wäre mein Tipp St. Tönes oder VfB Homberg.
Der nückische Bauch hat gesprochen.
Und da der ja auch relativ umfangreich ist, ist er ja auch ein bisschen mit drin. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal, wie es da so weitergeht. Mindestens ebenso spannend ist jetzt auch sogar der Abstiegskampf. Da der kurze Hinweis. Drei Mannschaften steigen unter Garantie in die Landesliga ab. Der Tabellenplatz 15 wird dann zum Abstiegsplatz, wenn eine Mannschaft aus der Regionalliga absteigt. Und
eine Mannschaft aus dem Niederrhein.
Eine Mannschaft vom Niederrhein aus der Regionalliga West absteigt. Und leider sieht es stark danach aus.
Ja, wir haben jetzt den Wuppertaler SV und den KFC Uerdingen, die aktuell quasi um diesen viertletzten Platz streiten, der unter Umständen, der das rettende Ufer bedeuten könnte. Und da unter anderem mischt dann auch Fortuna Düsseldorf 2 noch relativ weit unten mit. Der erste FC Bocholt hat sich ein bisschen gefangen zuletzt mit 3 Siegen in Folge. Die werden wahrscheinlich nicht mehr nach unten rutschen. Aber ja, einer von diesen Mannschaften könnte es unter Umständen werden und es deutet viel, vor allem wenn man die auf die Form und auf die Leistung der vergangenen Wochen blickt, sehr viel auf entweder den KFC oder den WSV hin.
Marcel Eichholz, um da direkt mal den Bogen zu spannen, geht fest davon aus, dass beide Mannschaften absteigen. Ich kann das ganze Gedankenspiel auch jetzt schon mal kurz aufrufen. Wir reden nochmal ganz kurz über den Abstiegskampf, um da halt unserer Chronistenpflicht gerecht zu werden. TVD Velbert, Union Nettetal und die Sportfreunde Niederwenigern stehen mit 16, 14, 13 Punkten auf direkten Abstiegsplätzen. Davor herrscht zwischen Mülheim und Baumberg Punktgleichheit mit jeweils 20 Punkten. Kleve hat 21 Zähler, Monheim 23 Zähler und der SV Biemenhorst hat mit 26 Punkten schon ein bisschen Vorsprung.
Ja, und darüber ist eigentlich keine echte Gefahr mehr nach unten. Das ist eigentlich schon ein klarer Cut gegenüber dem restlichen Tabellenfeld. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine sehr enge Geschichte dort. Und meiner Meinung nach kann es noch fast jeden erwischen, dort unten in der Tabelle.
Genau, und vor allem, wenn jetzt auch TVD Velbert wieder neuen Mut schöpft nach dem 13-0-Sieg über den Mülheimer FC, könnte auch selbst das Schlusslicht mit einem 7-Punkte-Rückstand nochmal angreifen. Wer weiß.
Man müsste sich auf jeden Fall aufbäumen, aber ausgeschlossen ist es überhaupt nicht. Wir haben 34 Spiele, sprich noch 12 zu gehen. Und da sind noch nach Adam Riese 36 Punkte zu verteilen. Also noch alles möglich.
Wie schon gesagt, denkt Marcel Eichholz, dass der Wuppertaler SV und der KFC Uerdingen absteigen. Das hätte zur Folge, dass auch wiederum 4 Mannschaften absteigen müssten. Das wären nach seiner Meinung nach auch die letzten 4, wie wir sie aktuell sehen. Velbert, Nettetal, Niederwenigern und Mülheim. Und ja, KFC Uerdingen und der Wuppertaler SV wären schon ein Brett in der Oberliga, oder?
Ja, absolut. Also das würde das Ganze auf jeden Fall sehr attraktiv machen und würde auch ein offenen Aufstiegskampf für das kommende Jahr garantieren, denn ich würde mich auf gar keinen Fall festlegen können und wollen, wer da das, das größte Schwergewicht dann im kommenden Jahr wäre, wenn dann der WSV und der KFC sich dort tummeln und vielleicht auch noch die SSV Gefelbert dann auch noch drin bleibt. Ne? Also dann sind dann wirklich drei extrem, man muss auch sagen, finanziell umsatzstarke Mannschaften dann in der Oberliga und werden sich dann um die Rückkehr in die Regionalliga streiten.
Und Marcel sieht das halt auch ähnlich wie du. Er rechnet auch damit, dass die SSV Gefelbert kommende Saison noch in der Oberliga spielt. Er denkt, dass der SC St. Tönis hochgeht und dann ja eventuell der Grotenburg spielen könnte. Das wäre echt
das ist natürlich
ein Schlag ins Gesicht für alle KFC-Fans.
Und vor allem sehr viele Eventualitäten. Es muss halt noch viel, viel genauso laufen, damit das Szenario aufgeht. Würde ich noch an dieser Stelle nicht hundertprozentig unterschreiben, aber hat Marcel ja auch in dem Text erwähnt, dass das dass er einfach eine Möglichkeit ist, die er als Gedankenspiel dann dort präsentiert hat.
Ich bin zwar jetzt kein Supercomputer, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass der WSV und der KFC Uerdingen einen aktuellen Stand absteigen, als dass St. Tönis einen aktuellen Stand aufsteigt.
Ja, warum nicht?
Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Landesliga-Aufsteiger in die Oberliga. Da gibt es auch mal mindestens zwei sehr spannende Kandidaten. Denn der FC Remscheid könnte in die Oberliga zurückkehren. Wir alle wissen, Remscheid hat da doch eine Zweitliga-Vergangenheit. Und der liebe Kollege Sascha Köppen war, wie Markus eben erzählte, beim Spiel Holstein gegen Remscheid. Und Remscheid ist ja auch für seine Zuschauer und Fans bekannt. Und die haben am Seitenrand schon ein bisschen Richtung WSV gepöbelt. Deswegen, das könnten heiße, heiße Duelle werden. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir Landesligaspiele hatten zwischen dem VfB Solingen, den es ja jetzt so nicht mehr gibt, der mittlerweile ja in den SV Solingen übergegangen ist, und Remscheid. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben diese Spiele stattgefunden wegen der Rivalität. Auch in der Landesliga ist halt kompletter Wahnsinn. Und ich meine, wir hätten sogar mal auch ein Spiel gehabt zu einer komplett komischen Tageszeit für die Landesliga. Hauptsache, es kommen keine Zuschauer. Und wer weiß, was dann da los ist, wenn Remscheid und Wuppertal in der Oberliga aufeinandertreffen. Er geht davon aus, dass der FC Kosovo aufsteigt, aus Düsseldorf, die auch aktuell auf Aufstiegskurs sind.
Finde ich auch sehr spannend und sind auch sehr zuschauerstark. Wäre eine echte Ergänzung für die Oberliga.
Und wenn man da mal auf den Kader schaut, da sieht man halt auch, dass der Verein halt auch einen gewissen finanziellen Background hat. Das könnte also auch direkt eher Richtung oben als unten gehen. Mhm. Wer weiß, was da noch möglich ist. Und der SV Budberg. Der SV Budberg, ich kann mich dann auch noch daran erinnern, als die Mannschaft, deren Stamm ja schon etwas länger zusammenspielt, in der Bezirksliga noch gegen den Abstieg gespielt hat. Mhm. Mittlerweile sind die extrem gereift, zunächst in die Landesliga aufgestiegen und kämpfen jetzt ähnlich wie Schonnebeck immer noch um den Aufstieg. Hätte uns jemand vor 4-5 Monaten gefragt, ob Budberg mal in der Oberliga spielen würde, hätten wir alle mit Ja blind unterschrieben. Weil ähnlich wie Schonnebeck ist Budberg auch ein wenig eingebrochen, stehen im Fokus wegen des extrem guten Stürmers Moritz Paul, der ähnliche Begehrlichkeiten geweckt hat wie Arne Wessels. Bei Arne Wessels steht der Wechsel ja zu Borussia Dortmund fest. Moritz Paul wird von Schalke 04 umworben. Also da gibt es auch schon einige Parallelen, die auch extrem spannend sind. Nichtsdestotrotz, Budberg wäre auch zuschauertechnisch eine Bereicherung für die Oberliga. Deswegen, was Zuschauer angeht, könnte das schon, wie sagt man,
das Best-Case-Szenario sein.
Das Best-Case-Szenario sein, und dann wäre die Oberliga Niederrhein wahrscheinlich für die Groundhopper mit die spannendste Liga hier in der Umgebung.
Ja, denn vor allem dann auch so welche Städten wie in Budberg werden dann nochmal wahrscheinlich ein bisschen aufgerüstet. Könnten dann noch mehr Zuschauer, als sie ohnehin schon anlocken, dann jetzt ein Niveau höher bringen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ist aber natürlich, das Ganze steht und fällt mit der Personalie Moritz Paul. Nicht nur der Aufstieg in die Oberliga, sondern auch, wie man sich dann dort schlägt. Ob er dann auch im kommenden Jahr bei seinem Heimatverein in Budberg bleibt, steht natürlich noch in den Sternen. Und inwiefern sich, wenn das nicht der Fall ist, der SVB dann seinen Topstürmer ersetzen kann. Ne?
Genau, ich kann mich auch noch an meine Steilthese erinnern. Ich habe damals gesagt, dass Moritz Paul 2025, 26 nochmal Torschützenkönig wird. In der Oberliga Niederrhein, dann hätte er alle Kassen ab der Bezirksliga aufwärts durch und könnte dann meiner Meinung nach immer noch problemlos im recht jungen Alter den Sprung Richtung Schalke und Co. gehen.
Absolut, wenn er das so geplant hat.
Ja, das wissen wir nicht. Das ist ja aktuell immer noch eine große Frage, die wöchentlich von unseren RP-Kollegen
erörtert
wird. Und ja, können wir uns jetzt was sagen? Können wir uns jetzt was sagen? Das ist, die Entscheidung bleibt immer noch aus, und ich kann mir vorstellen, dass diese Entscheidung auch erst mit Saisonende fällt, weil es einfach ein riesiges Abenteuer wäre. Und ganz ehrlich, wenn ich nochmal die Chance hätte, mit meinem Heimatverein in der Oberliga zu spielen, ich meine, es wäre auch der erstmalige Aufstieg in die Oberliga Niederrhein in dieser Form, dann wäre das etwas, was mich schon extrem reizen würde.
Ich würde vor allem, wenn ich in der Haut stecken würde von Moritz Paul, dann würde ich auf jeden Fall warten, bis ich definitiv weiß, wo Budberg in der kommenden Saison spielt.
Ja, genau. Genau, dann noch ein kurzer Hinweis, da wir über die Oberliga sprechen. Wir werden auch noch im Bereich Matchday darüber reden. Am Freitag, also am Tag nach dem Erscheinen dieser Folge, steigt am Freitagabend um 19.30 Uhr das Topspiel zwischen der SSV Gefelbert und dem SC St. Tönis. Und das Ganze zeigen wir live auf Hooper TV.
Genau, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Einfach nur zur Ausgangslage. Vielleicht in den vergangenen drei Duellen, sprich seit der Fusion des SC St. Tönis, haben die SSV Gefelbert und der SC St. Tönis dreimal gegeneinander gespielt. Interessanterweise hat St. Tönis kein Spiel davon verloren. Ein Unentschieden im Hinspiel gab es, davor hat St. Tönis beide gewonnen. Und ja, dazu kommt noch, dass Felbert hofft nach der aktuellen Ergebniskrise, die sie durchlaufen, mit drei sieglosen Spielen in Folge jetzt wieder so ein kleines Erfolgserlebnis zu leisten. Man muss auch fairerweise sagen, nach dem Spiel gegen Schonnebeck, dass es eine kleine Verletzungsmisere bei der SSVG Felbert gab. Da, zwei Spieler haben sich unter anderem einen Kreuzbandriss zugezogen. Das sind Christian Duschk und Manuel Schiebner. Unter anderem auch Celo Diallo hat lange gefehlt. Und rein personell war es dann ein Kraftakt, den Felbert in den vergangenen Wochen leisten musste. Und die Ergebnisse blieben folgenderweise aus. Unter anderem gegen Hilden-Meerbusch und jetzt in der vergangenen Woche gegen Ratingen hat man einfach nicht mehr die Ergebnisse einfahren können, die man erwartet hatte, beziehungsweise diese braucht, um dann den Aufstiegskampf erfolgreich zu leisten. Und entsprechend ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, gegen den direkten Tabellenkonkurrenten für ein Lebenszeichen im Aufstiegskampf zu sorgen und vielleicht wieder sich ein bisschen an Spitzenreiter Schonnebeck heranzuarbeiten.
Diskussionsstoff. Palaver doch nicht! Natürlich wollen wir uns auch bei der These der Woche mit der Oberliga beschäftigen. Und zwar werden wir jetzt uns gegenseitig erörtern, warum der SC Union Nettetal die Klasse hält oder aber absteigt.
Denn ich bin der Auffassung, beziehungsweise ich vertrete den Standpunkt, dass Nettetal es noch schafft, die Kurve kriegt und noch das rettende Ufer erreicht, ist mit Blick auf das aktuelle Tableau natürlich ein bisschen schwer, ne, aus Sicht von Nettetal. Das rettende Ufer ist ein Stückchen weit weg. Ich meine, wir sind bei 6 Punkten, richtig?
7.
7
Punkte. 7 beim möglichen Abschiedsplatz.
Genau, 7. Aber die Punkte, die dafür sprechen, sind in erster Linie natürlich die vergangenen beiden Auftritte, die man geleistet hat, unter anderem dann jetzt gegen Kleve und Monheim, war jetzt ein 1:1, aber, und das ist ja vielleicht der wichtigste Punkt, Nettetal hat an sich wirklich eine gute Vorstellung oder es ist wirklich gut aufgetreten, ist zu vielen Chancen gekommen, konnte sich einfach nur nicht belohnen in den Duellen gegen die direkten Konkurrenten. Aber unter dem neuen Trainer, und da kommen wir vielleicht auch zu dem Trainereffekt, der dem SC Union Nettetal helfen kann, kann man dann, wenn einfach mal der Knoten gelöst ist, kann das vielleicht einfach einen Positiveffekt durch die ganze Mannschaft bringen und dann auch vielleicht kommen dann die Ergebnisse einher.
Also wo du jetzt gerade diese beiden Spiele ansprichst, halte ich komplett dagegen. Mhm. Wenn du die Klasse halten möchtest, musst du gegen die direkte Konkurrenz gewinnen.
Guter Punkt.
Monheim und Kleve sind halt direkte Konkurrenz. Der SC Union Nettetal hat jetzt seit Oktober nicht mehr in der Oberliga gewonnen, hat in den vergangenen Wochen unter anderem gegen direkte Konkurrenten nicht gewinnen können. Das war auch schon vor der Winterpause der Fall, als es nur Remis gegen Meerbusch zum Beispiel gab oder gegen Baumberg. Mhm. Da fehlt mir halt gerade irgendwo die Hoffnung, dass es da jetzt schnell zur Kehrtwende kommt, zumal am Wochenende steht das Spiel gegen ETB an. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige Spieler nicht bei der Sache sind, weil sie ja in der Woche drauf im Niederrhein-Pokal-Halbfinale auf dem MSV Duisburg treffen. Da spielt Nettetal mit der kompletten Mannschaft im Wedau-Stadion vor zigtausend Zuschauern. Das ist also ein ganz besonderes Spiel für diese Mannschaft. Und keiner möchte dieses Spiel verpassen, natürlich nicht. Das können wir ja nachvollziehen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der eine oder andere eventuell mit angezogener Handbremse in das Spiel gegen den ETB geht, sich nicht verletzen möchte. Dann gäbe es dann die nächste Niederlage. Ein klares 0:6 oder 0:7 in Duisburg ist alles andere als unrealistisch. Und dann wäre der prognostizierte Aufschwung von dir halt auch wieder einkassiert. Wobei es für mich kein Aufschwung ist, wenn du halt gegen die direkte Konkurrenz nicht gewinnst. Dann käme Homberg und erst dann Felbert.
Genau, ich sage ja nicht, dass der Aufschwung schon stattgefunden hat, sondern dass der jetzt in den kommenden Wochen stattfinden kann.
Aber du hast halt jetzt schon gegen Gegner gespielt, die du halt hättest schlagen müssen.
Okay.
Und du spielst in den nächsten Wochen gegen unter anderem gegen Homberg, Schonnebeck kommt noch und Felbert kommt auch noch. Das sehe ich halt als wirklich schwierig an. Ich sehe gerade aber auch, das wäre ein Punkt, der würde jetzt zugutekommen, zwischen dem 30.03. das Spiel gegen Felbert und dem, wo haben wir's, 4.05. also im gesamten April spielt Lettetal nur gegen schlagbare Gegner. Wenn du da aber halt entsprechend nicht das erste Spiel schon nicht gewinnst, dann war's das.
Das Ding ist, vor allem im Abstiegskampf ist es jetzt nicht so, dass man jetzt jede Woche irgendwie punkten muss. Es braucht einfach nur so einen kleinen Lauf, der dir hilft. Und wenn du dann vielleicht sogar so einen Überraschungs-Coup startest gegen den ETB oder vielleicht eine gute Leistung startest gegen den MSV Duisburg, dann bringt dir das richtig viel Kraft dann auch, vor allem gegen die vermeintlich schlagbareren Gegner. Und genau sowas kann ich mir extrem gut vorstellen. Der Stein wurde entsprechend ins Rollen gebracht, einfach nur gegen Kleve und Monheim. Es hat einfach geholfen, dass man dann jetzt auch nicht verloren hat, gute Leistung gebracht. Und das wird jetzt, oder das kann jetzt meiner Meinung nach in den kommenden Wochen auch entsprechend Zählbares bringen.
Natürlich will ich jetzt ja auch keine Mannschaft in die Landesliga reden oder zum Abstieg reden. Mhm. Nur in diesem Diskussionsformat muss man ja halt zwei Rollen einnehmen.
Klar.
Und ich sehe es einfach so, dass es extrem schwierig ist. Ich kann deinen Punkt verstehen, dass es eventuell die Einleitung eines Aufschwungs war mit Punkten gegen, wer war es jetzt nochmal, Kleve und gegen
Monheim.
Das Ding ist aber halt auch, wir reden hier nicht von zwei Mannschaften, die unten drin stehen. Wir reden hier von 6, 7 Mannschaften, die noch um den Klassenerhalt kämpfen. Selbst wenn du jetzt mal hier einen Lauf von 4 Punkten hast und dann noch zwei weitere Teams patzen, dann wird es immer noch zwei weitere Teams geben, die eventuell auch was geholt haben.
Ja.
Das heißt, du bist quasi dazu verpflichtet, jetzt einen Lauf zu starten und aus den nächsten, was sind es, 6 Spielen, mal mindestens 12 Punkte zu holen. Weil
so extrem sehe ich das noch nicht. Je nachdem, wie es dann in den kommenden Spielen aussieht, dann wird natürlich die Rechnung immer abenteuerlicher und mutiger. Aber ja, ich würde mal denken, mit vielleicht 35 Punkten ist man normalerweise durch. Also ich glaube, die Bundesliga ist da, glaube ich, mit ebenfalls 18 Teams. Ein guter Stichpunkt, um zu vergleichen, wann man absteigt, mit welcher Punktezahl. Und normalerweise steigen da Teams mit 35 Punkten nicht ab. Und ebenso wenig denke ich jetzt, wenn Nettetal noch diese, was sind das jetzt, 19 Punkte holt in den kommenden 14 Spielen, dass sie dann eben nicht absteigen.
Gut, aber Nettetal hat ja aktuell nur 14 Punkte. Und du musst bei Nettetal auf die letzten 4 Wochen schauen. Da treffen sie nacheinander auf Schonnebeck, Baumberg, schlagbar, Sonsbeck, Felbert und Hilden. Das ist wahrscheinlich mit Blick auf das Restprogramm das schwierigste Programm, das du halt haben kannst. Und
also auch wenn ich diese Meinung vertrete, sage ich auf gar keinen Fall, dass es in irgendeiner Form einfach wird. Das muss ich an dieser Stelle nochmal betonen.
Ja, warten wir mal ab, was da so passiert. Mhm. Wichtig ist in jedem Fall, dass das Nettetal nicht nur für das Duisburg-Spiel jetzt gegen ETB einen guten Auftritt zeigt, eventuell auch sogar schon 3 Punkte holt. Mhm. Und ja, da wären wir auch schon bei unserer nächsten Kategorie, denn es geht um den
Matchday!
Im Matchday blicken wir auf das kommende Wochenende. Eine Spielempfehlung habe ich ja schon ausgesprochen mit Felbert gegen St. Tönis am Freitagabend. Mhm. Dann gibt es am Samstag gleich 2 Leckerbissen für euch. In der Regionalliga West treffen um 14 Uhr Eintracht Hohköpel und der KFC Uerdingen aufeinander. Das sind Tabellennachbarn im Abstiegskampf. Und wenn Uerdingen dieses Spiel nicht gewinnt, dann könnte es das gewesen sein, sollte es zur Insolvenz kommen und damit zu einem neuen Punkteabzug. Heute Morgen, ganz frisch, das hätten wir eben eigentlich auch schon bei Aktuelles schon erzählen können, kam die Nachricht seitens Uerdingen, dass der Spielbetrieb wohl gesichert sei, Berater Mehmet Eser und Hauptsponsor Mercedes Herbrand seien wohl bereit oder haben wohl auch zugesichert, dass sie die Saison abfinanzieren wollen. Jetzt bleibt nur die Frage zu beantworten, gibt es denn noch genügend Geld, um halt die Schulden zu begleichen? Wie fällt die Zukunftsperspektive aus? Das sind jetzt noch so Sachen, die beantwortet werden müssen. Nichtsdestotrotz, Uerdingen braucht sportlich einen Sieg.
Ja.
Und das gilt auch für 2 andere Mannschaften am Samstagnachmittag. Um 16 Uhr treffen die Sportfreunde Baumberg und der erste FC Monheim im Monheimer Derby aufeinander. Monheim steht mit 3 Punkten vor Baumberg, dem amtierenden Meister der Oberliga Niederrhein, könnte auf 6 Punkte davonziehen. Beide werden, also damit wäre Monheim auch immer noch nicht gerettet in der Oberliga Niederrhein. Aber für Baumberg ist das schon ein extremes Druckspiel, weil den direkten Rivalen davonziehen zu lassen im Abstiegskampf wäre halt schon ja, ein harter Schlag ins Kontor. Deswegen sind das meine beiden Empfehlungen für das kommende Wochenende.
Ja, Lokalderby in Baumberg. Also ich freue mich auf jeden Fall auf gute Stimmung und auf einen Abstiegskracher. Genau, aber weiter mache ich mit meinen 2 Empfehlungen fürs Wochenende und beide steigen am Freitagabend. Der erste davon ist der ASV Süchteln gegen den, wie schon erwähnt, VfR Jüchen-Garzweiler. Ist in der Landesliga 1. Da geht es einfach nur darum, dass Jüchen weiterhin den Vorsprung auf das Verfolgerfeld aufrechterhält. Aktuell ist man ja mit 3 Punkten gegenüber der Konkurrenz voraus. Und ja, Süchteln wird wahrscheinlich nicht mehr direkt ganz oben eingreifen können, vermutlich. Man weiß es ja nie. Aber kann natürlich vor allem rein qualitativ dem Tabellenführer ärgern und ja, den ein oder anderen Punkt dann noch abzwacken. Die andere Empfehlung, ebenfalls am Freitag, denn am Sonntag waren wir ein bisschen bemüht nach absoluten Topspielen und attraktiven Krachern, Hochkarätern waren wir bemüht, solche zu finden. Und zwar deswegen ebenfalls am Freitagabend, diesmal um 19.30 Uhr, steigt das Duell zwischen dem ASV Mettmann und dem FSV Vohwinkel Wuppertal. Und zwar geht es darum, für Mettmann einfach nur an dem Spitzenduo Solingen, Wald und dem ersten FC Wülfrath dran zu bleiben. Sollte Mettmann patzen gegen, sage ich mal, schon eine Top-Mannschaft, vor allem qualitativ und auf dem Papier. Also sollte Mettmann patzen, wäre das vermutlich schon ja, das Ende für die Aufstiegshoffnung, auch wenn die inzwischen eh nur noch leise sein sollten. Ja, und deswegen sollte das auf jeden Fall gewonnen werden, wenn man noch vom Aufstieg träumen will.
Alles rund um den Spieltag findet ihr wie immer bei uns auf der Internetseite. Wir berichten vollumfänglich über die Regionalliga am Samstag und alles weitere Spannende am Sonntag. Deswegen, wir sind jetzt schon weit in der Zeit fortgeschritten. Lass uns zu unserer letzten Kategorie kommen.
Lass uns spielen.
Genau, wir spielen.
Genau. Heute spielen wir nicht Fakt oder Fiktion wie in der vergangenen Woche. Heute geht es um die großen 3, angelehnt an die großen 5 von Olli Schulz und Jan Böhmermann, die zu einem gewissen Sachverhalt ein Ranking aufgestellt haben mit irgendwelchen prägnanten Themen. Und wir wollen jetzt unsere großen 3 Trainings- bzw. Spielabsagen vorstellen. Markus, was ist deine Nummer 3?
Meine Nummer 3 ist ganz banal die Männergrippe, beziehungsweise es fällt einem kurz vor Trainingsbeginn ein, dass man spontan krank ist und nicht beim Training mitmachen kann.
Klassiker in jedem Fall. Meine Nummer 3 ist aus meiner Vergangenheit als aktiver Fußballer. Das müsste in der A-Jugend gewesen sein. Wir hatten sonntags morgens ein Spiel in Deutschland. Das ist ein wichtiger Zusatz. Und ein gewisser italienischer Mitspieler hat gefehlt. Irgendwann hat es dann unser Trainer geschafft, ihn zu kontaktieren. Und er meinte dann ja nur, ja, sorry Lutz, ich habe gerade den Sprinter abgeholt und wir müssen bei IKEA in Köln unsere Sachen abholen. Blöd ist halt nur, in Deutschland hat der IKEA am Sonntag geschlossen. Und daher wussten wir, okay, das entspricht nicht gerade der Wahrheit.
Da wurde ein bisschen geflunkert. Dann kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Und zwar, ja, wenn man einfach am Tag nach dem Sonntag vielleicht aus dem Bett rollt und ja, ein paar Schritte zum Kühlschrank macht, fällt einem auf, aua, irgendwie tut mir der Knöchel weh. Und dann denkt man sich auch einen Tag später, nee, zum Training habe ich dann keinen Bock.
Auch nicht schlecht. Ich habe mal über einen längeren Zeitraum Absagen auf Fupa gesammelt von unseren Fupanern. Und meine Plätze 2 und 1 sind absolute Klassiker, meiner Meinung nach. Platz 2 lautet wie folgt. Ich konnte nicht zum Spiel kommen, teilte der Torhüter mit. Ich weiß, dass ich der einzige Torhüter bin, aber meine Mutter hat Nachtschicht. Ich kann nicht gefahren werden. Das ist soweit verständlich, ne?
Ja.
Wenn dann aber der Zusatz dazu kommt, dass der Platz nur 500 Meter vom Haus entfernt ist, dann wird's schwierig.
Ja, vielleicht geht's da bergauf.
Ja, dann mache ich direkt weiter mit meinem ersten Platz. Das ist halt echt ein All-Time-Great, meiner Meinung nach.
Ja.
Da konnte ein Spieler nicht zum Training kommen oder zum Spiel kommen, das weiß ich jetzt gerade nicht, mit der Begründung oder wegen der Begründung, Trainer, mein Hamster hat Durchfall.
Okay. Ja, muss man sich drum kümmern, fairerweise.
Muss man sich drum kümmern und Ja, fand ich in jedem Fall sehr spannend, wie ich mir das vorstellen muss, wie da ein Spieler mit gepackter Tasche auf einmal vor dem Hamsterrad sitzt. Vor dem
Hamsterrad. Den dem Hamster dann noch so eine Windel umsetzt, damit das dann nicht noch ekelhafter wird.
Gibt es so kleine Windeln?
Keine Ahnung, kann man sich ja bestimmt irgendwie anfertigen lassen, oder?
Ja, aber das geht jetzt in eine Richtung, über die ich nicht weiter reden möchte.
Ja, genau, wir kommen zu meinem Platz 1 und ja, das ist dann einfach Hund, Katze, Maus hat Geburtstag, also bleiben wir bei den Haustieren und oder natürlich das kuriose Jubiläum, sprich ich habe das zweiwöchige mit meiner Freundin, ich kann nicht zum Spiel kommen.
Dazu ergänzen, was habe ich eben erst noch gelesen in meiner großen Übersicht. Da meinte jemand als Absage, Trainer, heute hat mein Arbeitskollege Geburtstag. Das suggeriert ja schon, dass da noch ein paar andere Leute in der Vergangenheit Geburtstag hatten.
Ja, er hat auf jeden Fall eine Liste, ne?
Ja, hat eine Liste, die er immer mal wieder abchecken kann. Ich meine, der Klassiker ist ja auch, meine Oma ist gestorben, haben ja auch schon alle gehört.
Ja, oder und 20. Todestag von meiner Oma, dann kann man natürlich auch nicht zum Training kommen.
Ja, und ich kenne in der Tat einen Spieler, bei dem ist die Oma 6-mal im Jahr gestorben. Das ist kein Witz, das ist auch in meiner A-Jugendzeit passiert.
Hm, vielleicht hat er viele Familien, vielleicht.
Wer weiß.
Ja.
Genau, falls euch noch irgendwie spannende, ja, ich habe das Ganze als beste Kreisliga- und Amateurfußballsprüche, Lügen und Halbwahrheiten bezeichnet, einfallen, schickt uns diese gerne an fupa@rp-digital.de, denn diese Liste führe ich gerne weiter fort, weil da gibt es immer was zum Schmunzeln.
Ich bin gespannt auf weitere Vorschläge. Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was ich noch nicht gehört habe, obwohl ich das bezweifeln möchte.
Genau. Und jetzt zum Abschluss geht es um
Gewinne, 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 Gewinne.
Genau. Es geht nämlich um ein Gewinnspiel von Uhlsport im Wert von 50 Euro. Dafür müsst ihr einfach nur eine Frage richtig beantworten, beziehungsweise es geht im Format Fupadi, müsst ihr eine Antwort geben auf eine Frage oder auf ein Statement, was ich jetzt stelle. Dieser Spieler ist von der Spielvereinigung Schönebeck zu Borussia Dortmund 2 in die dritte Liga gewechselt und ist dann im selbigen Winter zurück zur Spielvereinigung Schönebeck ausgeliehen worden. Und zu diesem Statement müsst ihr einfach in der Form von einer Frage antworten, sprich, wer ist und dann der Name des Spielers. Und dann gibt es bestenfalls einen Gutschein von Uhlsport im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Wenn es mehrere richtig beantwortete Fragen gibt, dann losen wir.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ein Hinweis von mir, der Spieler, um den es geht, der ist heute eventuell das ein oder andere Mal gefallen.
Natürlich, klar.
Soll ja auch nicht so schwierig sein. Gut, Markus, damit wären wir, glaube ich, für diese Woche durch. Wie gesagt, das ist jetzt unsere zweite Folge gewesen von Fupalava im neuen Format. Hinterlasst uns gerne auf Spotify oder auf iTunes eine Bewertung, das würde uns extrem helfen. Habt ihr Anregungen, habt ihr Kritik, habt ihr Feedback, schreibt uns bitte jederzeit eine E-Mail an fupa@rp-digital.de. fupa@rp-digital.de ist übrigens auch die Anlaufstelle für das Gewinnspiel. Mhm. Das ist noch eine wichtige Ergänzung. Ihr müsst ja auch irgendwo das Gewinnspiel halt einreichen. Deswegen schreibt bitte in eure E-Mail auch gerne Fupalava als Betreff oder Gewinnspiel, passt beides. Und wenn dann mehr als eine korrekte Antwort kommt, was ich mir halt auch wünschen würde, dann losen wir entsprechend aus. Teilnahmeschluss ist kommender Montag, 17. März um 22 Uhr.
Okay, alles ist gesagt. Dann danken wir euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder einschaltet. Mein Name ist Markus Becker, vielen Dank fürs Zuhören und
ich heiße André Nückel und verabschiede mich mit dem Fupa-Slogan schlechthin. Servus.
Jo, servus. Bis dann. Bis
ciao.
Bald. Ciao, ciao.